Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Jens Umbreit und seinen Gästen.
Das ist das Rasengeflüster am Montag und heute eine etwas speziellere Folge. Heute geht es mal nicht um die aktuellen Tabellenstände, um die Ergebnisse vom Wochenende, sondern ich hatte es angekündigt, ich will mich heute mal etwas näher mit dem Thema Sportwetten befassen. Oliver Kahn, Lukas Podolski, Thomas Hessler und Lothar Matthäus, sie sind die Werbegesichter dieser Branche. Eine Branche, die Milliarden umsetzt. Deutsche Wettkunden haben 2019 rund 9,3 Milliarden Euro an Wetteinsätzen getätigt. Mittlerweile ist rund um Fußball-Live-Spiele oder Sportereignisse fast jeder zweite Werbespot der eines Sportwettenanbieters. Die einen wollen uns weismachen, dass man nur auf seinen Instinkt hören soll. Die anderen sagen, wer alles gibt, hat mehr verdient. Und dann gibt's noch Benny Fuchs, der uns weismacht, dass 3:1 der ultimative Fußballtipp ist. Für viele sind Fußball- oder Sportwetten ein Spaß, ein Zeitvertreib, um sich vielleicht das ein oder andere Sportereignis noch spannender zu machen. Aber aus Spaß kann eben auch Sucht werden und damit finanzieller Verlust. 200.000 Glücksspielsüchtige werden in Deutschland gezählt, zu denen zählen auch die Wettsüchtigen. Die Dunkelziffer ist viel, viel höher. Ich spreche heute mit Jakob Reichstein, Suchttherapeut in Dresden bei der GESOP, einer Suchtberatungs- und Behandlungsstelle. Wir wollen das Thema Sportwetten hier nicht verteufeln. Wir wollen aber darauf aufmerksam machen, wann Sportwetten gefährlich sind, welche Indizien es dafür gibt und wie denen geholfen wird, die ihr Wettverhalten nicht mehr im Griff haben.
Unser Interview.
Ich freue mich sehr. Am Telefon ist jemand, der sich mit dem Thema Sportwetten und Wettsucht auch richtig gut auskennt. Das ist Jakob Reichstein, er ist Suchtberater aus Dresden. Jakob, ich grüße Sie.
Ja, ich grüße Sie auch, Herr Umbreit.
Das ist ja ein riesiger Markt, von dem wir und von dem auch Experten sprechen. Sind denn Sportwetten grundsätzlich gefährlich?
Grundsätzlich gefährlich. Es kommt wie bei allen Dingen auf Maß und Menge an.
Also quasi wie beim Alkohol.
Ob es einordnen ist oder nicht. Genauso ist es. Eine gelegentliche Wette, um ein Sportereignis für sich selbst noch spannender zu machen, ist per se nicht problematisch. Aber in Regelmäßigkeit und ab einer gewissen Größenordnung steckt da natürlich ein großes Suchtpotenzial drin. Mhm.
Da wollen wir jetzt mal in die Tiefe gehen. Sind Sie selbst aktiv oder mal aktiv gewesen oder wäre das eher kontraproduktiv?
Also ich habe selten eine kleine Wette gesetzt, bin aber nicht mehr aktiv in diesem Bereich.
Was ist denn okay? Wo sagen Sie, das kann man machen, das ist legitim und da besteht auch noch nicht die Gefahr einer möglichen Sucht?
Sportwetten sind ja interessant für vor allem Männer mit dem hohen sportlichem Interesse, hohem Interesse sportliche Ereignisse zu verfolgen oder selbst Sport aktiv zu treiben, zum Beispiel im Fußballverein. Und das ist die Zielgruppe, die natürlich auch besonders anspricht auf Wettangebote. Und das ist auch eine Zielgruppe, für die es durchaus gefährlich werden kann, weil diese Männer natürlich oft auch eine Wissenskompetenz haben, was Sportereignisse, was Mannschaften betrifft und so weiter. Und unter Umständen denken über meine Kompetenz. Ich weiß ja so viel über Fußballmannschaften, über Fußballergebnisse. Ich habe schon so oft richtig in meinem Kopf getippt, wer jetzt gewinnt, wer verliert, wie viele Tore fallen. Das versuche ich jetzt mal in einer Wette umzusetzen und damit vielleicht Geld zu verdienen. Also mal einen Gewinn zu machen.
Hm. Ja. Ist das das Trügerische an den Sportwetten? Weil, wie Sie gerade sagen, man sagt, na, davon habe ich Ahnung, da kenne ich mich aus. Aber andererseits muss man ja sagen, bei so Tippspielen, wenn man im Arbeitsteam zusammen ist, da gewinnt meistens auch nicht der, der sich unbedingt auskennt. Ich kenne das von WM- oder EM-Tippspielen, da gewinnen meistens die Menschen, die jetzt nicht so im Fußball behaftet sind.
Okay, das ist ein nachvollziehbares Phänomen, weil letztlich das Wettergebnis, also Sportwetten ist ein Bereich des Glücksspiels und das zentrale Merkmal von Glücksspielangeboten ist eben, dass das Ergebnis im Wesentlichen vom Zufall abhängt oder von so vielen Faktoren, die man eben auch mit größter Kompetenz und mit größter Vernunft eben nicht abschätzen kann. Deswegen, so wie Sie es beobachtet haben, die einfach so drauf zuwetten, haben dieselben Chancen wie die anderen, die meinen, sie wissen sehr viel. Im Ergebnis sagen wir, agiert eigentlich Zufall sehr stark. Insofern sind aber die Männer, die denken, ich habe ja so viel Kompetenz und das kann ich hier gezielt nutzen, so ein Stück anfälliger für regelmäßiges und auch überzogenes Wettverhalten und vielleicht eben in der Konsequenz dann auch abhängiges Wettverhalten.
Bevor wir über die reden, vielleicht nochmal kurz der Schwenk dahin, wie könnte denn ein verantwortlicher Umgang mit Sportwetten aussehen?
Also das zentrale Merkmal von problematischem oder abhängigem Wettverhalten ist ja der Kontrollverlust, also dass ich nicht mehr kontrollieren kann, wie intensiv und wie häufig und mit wie viel Geld wette ich. Das heißt, ein problemarmer oder oder risikofreies Wettverhalten wäre ja, ich setze mir zum Beispiel ein Limit, wie viel ich maximal für Sportwetten an Finanzen verwende. Und dann merke ich ja, kann ich dieses Limit einhalten? Bin ich dort in einem Bereich, wo ich mich nicht selbst schädige, finanziell zum Beispiel? Mhm. Das wäre ein Faktor zu sagen, okay, ich setze ab und an eine Wette, aber ich habe ein Limit, wie viel ich maximal dafür ausgebe. Und es sollte eben Geld sein, was man definitiv übrig hat, also was nicht, sagen wir mal, für andere notwendige Dinge wie Miete und so weiter gebraucht wird.
Sollte man gucken, dass man nur ein bestimmtes Limit, also ich sag mal jetzt vielleicht 3 oder 5 Euro pro Wette setzt, ist das okay?
Also wie man sein eigenes Limit dann verwendet, würde ich sagen, ist eher sekundär, aber es sollte klar sein, also wenn ich mich an Glücksspielangeboten beteilige, dann sollte das über eine Größe meines Budgets nicht hinausgehen. Es sollte nicht selbstschädigend werden. Wenn ich jetzt im Monat 50 Euro übrig habe, wo ich sage, das gönne ich mir, das leiste ich mir, dann nehme ich an Wetten teil, dann ist das immer eine persönliche Entscheidung. Wenn ich aber merke, ich habe mir 3 Monate die 50 Euro vorgenommen und ich verballere aber 300 oder 400 Euro ins Wetten jeden Monat, dann wäre das so ein Alarmsignal. Ne? Ich kann es nicht mehr 100% kontrollieren und gerade in so einen Strudel hinein. Ne? Wenn ich einmal anfange zu wetten, dann finde ich kein Ende. Das wäre so ein Alarmsignal. Sichere Seite ist eben, wenn ich sage, okay, ich gönne mir das in einem bestimmten Rahmen und den Rahmen kann ich auch einhalten.
Das bieten ja einige Wettanbieter an, dass man solche Limits setzen kann und sagen kann, okay, ich will nur so und so viel einzahlen. Und ist es so ein weiteres Warnsignal, wenn ich anfange, auf Ligen zu wetten, wo ich mich nun überhaupt nicht auskenne, ich sag mal auf die armenische Liga, auf Kamelrennen oder auf den bei Live-Wetten ist das sehr beliebt, auf den nächsten Einwurf?
Also das wäre dann meist schon, also sehen wir es in der Erfahrung auch bei der Behandlung von Menschen mit einem problematischen Wettverhalten, irgendwie so eine fortgeschrittene Stufe des Kontrollverlustes. Meist geht es ja los, dass ich auf Dinge eine Wette setze, die ich kenne, wo ich vielleicht Fan bin, ne, wo ich sage, also da hat es bei mir auch eine emotionale Resonanz. In einem fortgeschrittenen Wettverhalten wird es den Betroffenen oft egal, worauf sie setzen, Hauptsache sie setzen. Und dann passiert es eben, dass mir die Betroffenen erzählen, irgendwann habe ich um die Tageszeit hat halt gerade in Asien irgendein Lieder gespielt, dann setze ich halt dort drauf. Es hat keine Verbindung mehr wirklich zu den sportlichen Inhalten. Es geht nur noch um das Wettverhalten und dieser Spannungsbogen zwischen Gewinnen und Verlieren. Also wenn so etwas eintritt, man sagt, ich setze hier auf irgendwas in der Welt, nur um zu setzen, dann wäre das tatsächlich ein Warnsignal, hier könnte was aus dem Ruder gelaufen sein.
Wo merke ich noch, dass es kritisch ist, dass ich aufpassen muss, dass vielleicht die ersten Alarmlampen angehen sollten?
Also das wäre zum Beispiel, wenn ich beginne, andere Dinge, die mir wichtig sind, zu vernachlässigen. Oft sind es Beziehungen, die eigene Partnerschaft und so weiter. Wenn ich negative Folgen in Kauf nehme, also dass ich in Kauf nehme, dass ich bestimmte Rechnungen nicht bezahlen kann oder dass ich mir Geld borgen muss über einen Monat, um über einen Monat zu kommen. Auch wenn ich anfange, mein Wettverhalten zu verheimlichen oder so ein Stück zu lügen, wie viel habe ich verloren, wie viel habe ich wirklich eingesetzt, das wäre so ein Alarmsignal. Und wenn man merkt, dass sich das mentale Wohlbefinden verschiebt, dass ich über das Wettverhalten in Anspannungen, Frustration gerate, natürlich meist über die Verluste, ist klar, ne, dass ich so merke, ich werde unausgeglichener, aggressiver, weil ich im Hinterkopf meine Verluste natürlich habe. Das wären alles so Alarmsignale, wo man sagt, Mensch, Junge, hier muss mal ein Stopp passieren.
Erklären Sie uns noch mal ganz kurz, Sie haben gerade von den Verlusten gesprochen, da lauert ja ein großes Risiko, dass man sagt, okay, ich will jetzt die Verluste schnell wieder übertünchen, ich will die Verluste wieder reinholen. Das ist speziell bei Live-Wetten dann der Fall und dann setzt man mehr und gerät in so einen Strudel rein.
Genau, das ist die Gefahr bei Glücksspielangeboten, jetzt nicht nur beim Wetten, auch bei Online-Glücksspielen, Automatenspiel, dass der Verlust, der zwangsläufig dazugehört, kein Mensch gewinnt nur beim Glücksspielangebot, wie eine Art, sagen wir mal, Kränkung verarbeitet wird, ne, oder ein Versagen, ein Verlustgefühl. Das will kein Mensch gerne auf sich sitzen lassen und dadurch wird natürlich die Hoffnung genährt, über das nächste Spiel, über die nächste Runde, über die nächste Wette gleiche ich das wieder aus, kriege ich praktisch Genugtuung, ne, oder komme wenigstens wieder auf Null, wenn schon nicht in den Gewinnbereich. Und das ist natürlich die klassische Spirale, die mit dem Glücksspiel in Verbindung steht, wenn man den Absprung nicht kriegt. Die Verluste werden immer höher und ich versuche immer wieder, sie auszugleichen, ne, also mit dem gleichen Thema, wo die Verluste entstanden sind, versuche ich sie zu beheben, was eigentlich grotesk ist. Aber emotional natürlich nachvollziehbar. Wer will schon gerne im Verlustbereich bleiben?
Mhm. Ja. Und es ist ja auch ein Thema, dass die Wettsucht immer noch sehr belächelt wird. Viele denken, dass man einfach damit aufhören kann und die Sucht selbst in den Griff bekommt.
Die Hoffnung ist natürlich immer bei Betroffenen da, die, auch die ist nachvollziehbar. Welcher Mensch gesteht sich schon gerne eine Kontrollverlust-Thematik ein? Was das Besondere eben auch nochmal unserer Zeit ist, dass ich quasi über das Smartphone, über rund um die Uhr aus der Hosentasche Wetten setzen kann oder Glücksspiel spielen kann. Ne? Das hat es ja vor ein paar Jahren noch gar nicht gegeben, wo man ins Wettbüro gehen musste.
Ne? Oder per Brief Wetten abgeben musste.
Oder so. Ne? Also das ist ja das neue Thema unserer Zeit, dass wir aus unserer Hosentasche heraus permanent online sein können und alles Mögliche tun können. Und diese ständige Verfügbarkeit erhöht natürlich das Suchtpotenzial. Etwas, was wie bei der Lotterie, da kaufe ich mir montags das Los, mittwochs ist die Ziehung oder samstags und dann erfahre ich irgendwann die Gewinnquote. Das ist eine ganz andere Ereignisfrequenz, sagen wir, als jetzt bei Wettanbietern, wo ich quasi im Sekundentakt rund um die Uhr Wetten setzen kann.
Ne? Nimmt das
erhöht das Suchtpotenzial auf alle Fälle.
Nimmt das in der Pandemie, in der Corona-Pandemie zu, weil möglicherweise der ein oder andere Fußball- oder Sportenthusiast sagt, Mensch, die Stadien sind jetzt leer und man muss sich irgendwie das Spiel ein bisschen attraktiver machen, indem man vielleicht eine Wette setzt und weil man eben auch möglicherweise einsam ist und deshalb auch zockt?
Also wir beobachten das jetzt nicht so, dass das Sportwetten exorbitant jetzt explodieren. Mhm. Die Vermutung liegt natürlich trotzdem nahe, aber generell ist ja momentan der Ereigniswert von Sportereignissen etwas eingeschränkt, dadurch, dass meist gar kein Publikum da ist und so weiter. Also da hätte ich jetzt meine persönliche Meinung nicht den Eindruck, dass das so, sagen wir mal, eher nach oben geht. Manche Betroffene hier in der Therapie berichten eher auch, dass diese, sagen wir mal, sportarme Zeit oder ereignisarme Zeit eher auch das Suchtproblem erstmal beruhigt hat. Andere Süchte schießen nach oben, ne? Alkoholthematik schießt nach oben, auch die problematischer Mediengebrauch, die Computerspiele und so weiter und so fort. Und Online-Glücksspiel, klar, das ist, wenn ich viel zu Hause sitzen muss, wenig Kontakte habe, ne, dann, und ich habe damit schon ein Problem, dann bin ich auch geneigt, das stärker zu leben.
Sie haben es schon so ein bisschen skizziert, wer dafür besonders anfällig ist für Sport, Fußballwetten. Gibt es besonders gefährdete Gruppen?
Zum einen würde ich sagen, die mit einem sehr hohen Sportinteresse und die dort sehr viel Spannung und Abenteuer sich holen. Und dann kann ich natürlich über eine gesetzte, zum Beispiel Live-Wette, die Spannung am Spiel noch erhöhen. Ergänzend würde ich sagen, ist es immer, sagen wir mal, eine offene Tür für Suchtverhalten, wenn ich sonst sehr unausgewogen im Leben stehe, ne? Wenn vielleicht meine, sozusagen, die Landschaft meiner sozialen Beziehungen nicht so optimal ist, wenn meine berufliche Integration nicht so optimal ist, wenn meine Palette der Freizeitmöglichkeiten sehr einseitig ist, ne? Dann ist es immer, sagen wir mal, ein Türöffner auch für Suchtverhalten. Menschen, die eher stabil im Leben stehen, die eine gewisse Vielfalt in ihrem Leben haben, auch an Möglichkeiten, sich emotional zu stabilisieren oder sich gut gehen zu lassen, sind weniger suchtgefährdet. Also die Menschen, die doch da so ein bisschen einseitig unterwegs sind und vielleicht dann noch zu diesem sportlichen Interesse, sagen wir, eine emotionale Schieflage haben, sind natürlich ein Stück anfälliger für Suchtverhalten.
Aber Herr Reichstein, Sie kriegen das genauso mit wie ich auch. Im Umfeld von Sportübertragungen hat die Werbung natürlich brutal zugenommen. Über die Werbung, aber eben auch über die Berichterstattung, über den Boulevard wird einem suggeriert, dass Sportarten sowas sind wie ein Pizzadienst oder ein Leasingauto. Welche Rolle spielt die Werbung?
Naja, es ist natürlich ein Geschäftsmodell, mit dem viele Milliarden verdient werden, ne? Und dieses Geschäftsmodell ist zu Teilen legal und ist es eben auch zu Teilen legal, das zu bewerben. Und dass sie natürlich nicht Werbung machen mit, das ist gefährlich, ist aus Sicht des Anbieters nachvollziehbar. Deswegen wird es natürlich wie ein schönes Freizeitvergnügen verkauft, was eben wesentliche Risiken mit sich bringt. Ne? Es muss nicht jeder, der mal eine Wette setzt, darüber gleich krank werden, aber es gibt eben durchaus dieses Suchtpotenzial in Glücksspielangeboten, gar keine Frage. Deswegen wird der versucht, auch der Markt immer wieder ein Stück zu regulieren. Schwer genug ist das, weil natürlich die Anbieterseite sehr daran interessiert ist, so viel wie möglich Einnahmen zu haben.
Der DFB leistet sich jetzt mit Bwin sogar einen Sponsor für die dritte Liga. Fast jeder Bundesligist hat einen Werbepartner, einen Sportwerbepartner als Premium-Sponsor. Finden Sie das gut?
Ja, finde ich nicht gut, aber das ist natürlich das Geschäftsmodell, ne? Und es geht um Sport. Dort wird sehr viel Geld verdient mit Sportwetten. Ja, und über Sponsoring oder so macht man sich natürlich ein Stück seriös, wie auch immer. Ich kenne eher die Menschen, die darüber krank werden. Ne? Ich kann nur sagen, es ist, so wie es läuft, eigentlich nicht gut. Und theoretisch wäre eine Sportwette auch entbehrlich für das menschliche Leben. Wir könnten auch ohne Sportwetten glücklich sein auf dieser Welt. Aber es ist ein Geschäftsmodell und man kann nur jedem raten, das möglichst kritisch zu betrachten.
Als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, habe ich gelesen, dass anders als bei anderen Suchtpatienten die meisten Wettsüchtigen erst warten, bis der absolute soziale und finanzielle Tiefpunkt erreicht ist. Ist dem wirklich so?
Also das ist oft bei Suchterkrankungen so, dass die Menschen erst sehr spät sich öffnen und sich mit der Thematik an andere wenden und auch an das Hilfesystem, weil es natürlich sehr mit Schamgefühlen besetzt ist und mit Versagensgefühlen. Und das führt dazu, dass die Menschen oft erst sehr spät sich öffnen. Und manchmal ist es eben wirklich, also ich würde sagen nicht immer, aber manchmal ist es wirklich so, dass erst so ein kleiner, ob es ein finanzieller oder emotionaler Zusammenbruch ist, dazu führt, dass es offen gemacht wird. Gegenüber der Familie und auch gegenüber mal im Hilfesystem.
Sportwetten können zu Abhängigkeiten, Geldverlust, Isolation führen. Sie haben ein paar Punkte schon genannt. Ich habe von Beispielen gelesen, da hat eine Frau versucht, das Spielzeug ihres Kindes zu verkaufen oder bei eBay zu versteigern, um so an neue Einsätze zu kommen. Haben Sie ähnliche Beispiele erlebt, dass man da wirklich in so eine Spirale kommt, um neues Geld sich irgendwie zu beschaffen?
Also das ist eine typische Erscheinung bei einer Glücksspielabhängigkeit, wozu das Wetten ja gehört. Im Übrigen tritt das Wetten oft auch gar nicht so allein und separiert auf. Oft haben die Menschen auch Erfahrungen mit Automaten oder Online-Glücksspiel anderer Art. Und das ist tatsächlich, würde ich sagen, typisch bei einer entstandenen Glücksspielabhängigkeit, dass es eine absolute finanzielle Schieflage gibt mit sehr hoher Verschuldung in der Regel und eben teilweise auch sagen wir Finanzbeschaffung über nicht ganz legale Wege, ob das jetzt, sagen wir mal, das Borgen in der Familie ist, oder der Griff in die Sparbüchse der Kinder. Immer mit der Hoffnung natürlich verbunden, das lege ich ja wieder zurück. Wenn ich dann gewonnen habe, gleiche ich das alles aus. Aber auch der Übergriff auf Gelder des Arbeitgebers oder Online-Käufe nicht bezahlen, weiterverkaufen. Also da gibt es dann oft aus der Not heraus sehr viel Kreativität.
Wenn ich zu Ihnen komme und sage, ich habe ein Problem, ich kriege das alleine nicht in den Griff, wie wird mir geholfen?
Also zunächst mal wird eine Analyse der Situation gemacht und es wird eine Einordnung stattfinden. Ist es jetzt, sagen wir mal, ein problematisches oder ein abhängiges oder wo ordnet man es überhaupt ein diagnostisch? Nach dieser Diagnostik wird geguckt, was hilft. Also dann gibt es kurzfristige Strategien, Abgabe der Finanzverwaltung, sich sperren auf bestimmten Portalen und so weiter. Und mittel- und langfristig wird dann in der Regel eine suchtspezifische Therapie empfohlen.
Wie kann das soziale Umfeld helfen? Also die Freunde, Bekannte?
Also die können natürlich erstmal als Ansprechpartner und Partnerinnen zur Verfügung stehen und sagen, wenn es denn die Betroffenen schaffen, mal über sich zu reden und reinen Tisch zu machen, als Ansprechpartner zur Verfügung stehen und eben auch Therapie unterstützen, zu sagen, okay, du musst was für dich tun. Wir können nicht hier Haus- und Küchenpsychologie betreiben, geh zu den Profis, mach hier eine Therapie und wir halten dir den Rücken dafür frei. Also das können zum Beispiel Angehörige machen. Und sie können natürlich auch kurzfristig mal, sagen wir, die Finanzverwaltung übernehmen, dass eben die Betroffenen keine Kreditkarte, keine PINs und so weiter mehr haben für ihre Kontobewegungen. Das wäre eine Möglichkeit. Und auch bei kurzfristigen Schutzstrategien, wie zum Beispiel, dass ich gar kein onlinefähiges Handy mehr habe und so weiter, ein Stück unterstützen. Ne? Oder eine Kindersicherung aufs Handy laden, dass ich gar nicht mehr spielen und wetten kann. Da sind immer auch kreative Angehörige hilfreich. Klar. Geld borgen sollte man nicht. Das ist immer so eine Regel, dass man sagt, ne, also eine nicht trockengelegte Glücksspielsucht, die wird immer weiter befeuert, wenn ich Geld borge, auch wenn es formal dafür da ist, dass vielleicht erst mal eine Rechnung bezahlt werden kann. Das wäre eher also eine nicht konstruktive Hilfe.
Aber irgendwie muss man ja wieder rauskommen aus dem Strudel, der ja meistens mit Verlusten und mit Schulden zu tun hat.
Ja, da ist dann eine geschickte, sagen wir mal, Schuldenregulierung, wo wir dann oft auch mit den Schuldnerberatungsstellen zusammenarbeiten, ne, zu gucken, ist hier schon eine Privatinsolvenz dran, wie müssen die Finanzen jetzt sortiert und reguliert werden. Das wird aber auch in den Therapien zu einer Glücksspielsucht mitbearbeitet, ne, dass die Menschen wieder auf eine stabile Finanzplanung und Monatsstruktur kommen finanziell.
Ist es ein Teil der Therapie zu sagen, zu empfehlen, vorerst dann mal auch auf den Konsum von Sport oder Fußball zu verzichten?
Würde ich ganz klar sagen, ja, weil man muss bestimmte Reize, die mein Suchtsystem im Gehirn aktivieren, zumindest am Anfang erstmal meiden oder stark reduzieren. Das ist bei jedem Suchtmittel so. Jetzt auch einer, der jetzt, sagen wir mal, von Alkohol abhängig ist, der sollte sich nicht jeden Tag in den Biergarten setzen, auch wenn er dort nur eine Limonade trinkt. Bei einer Sportwettenproblematik würde man sagen, also das besonders emotional Aufgeladene, was mich begeistert, wie zum Beispiel Fußball, bei anderen sind es ja andere Sportarten, erstmal zu meiden oder zumindest stark zu reduzieren im Konsum. Das ist für viele Betroffene hart, die auch sehr sportbegeistert sind. Aber es geht ja, muss man immer sagen, um die eigene, auch psychische Gesundheit. Und da sind solche Maßnahmen eben auch wichtig, dass man die durchhält und in Angriff nimmt.
Ist der wichtigste Schritt getan, wenn man bei Ihnen sitzt und sagt, okay, ich habe ein Problem, wenn man sich selbst eingestanden hat?
Das ist ein absoluter, sagen wir, da ist man über die Schwelle gegangen, dass Veränderung und Hilfe überhaupt möglich ist. Also insofern ist es einer der wichtigsten ersten Schritte, klar.
Wie ist denn so die Erfolgsrate? Also wie vielen Menschen können Sie helfen und können Sie quasi in Anführungszeichen trockenlegen, dass die nicht wieder in diesen Strudel geraten?
Also das ist immer schwer, jetzt eine statistische Größe zu benennen. Ich kann aus unserer Erfahrung hier aus der ambulanten Therapie sagen, dass es durchaus über die Hälfte schafft, dann dauerhaft auch spielfrei und wettfrei zu sein. Bei manchen, die so ein bisschen eine Kombination auch mit anderem Glücksspiel haben, die berichten dann nochmal von dem Rückfall nach einer gewissen Zeit. Aber auf alle Fälle würde ich sagen, wer eine Therapie gemacht hat, schafft auch nachhaltige Veränderung. Und viele haben auch wirklich die Chance, nachhaltig von dem problematischen Glücksspielverhalten wegzukommen.
Das Problematische ist natürlich, dass diese Therapiemöglichkeiten und die Angebote fast nur in den Mittel- und Großstädten besteht. Auf dem Land ist das schwierig.
Auf dem Land ist es schwieriger, das stimmt. Wobei, wenn man sagt, ich habe eine Abhängigkeit, wäre es so, dass man dann ja auch eine klassische Rehabilitationsleistung, also eine Therapie in einer, ich sage mal, weil es ein bisschen gefälliger klingt, in einer Kureinrichtung, ne? Also stationär macht. Die gibt es an verschiedenen Orten in Deutschland, die sich auch darauf spezialisiert haben. Und dann wäre man eben mal eine Zeit lang zu einer Rehabilitation. Und da ist es letztlich egal, von wo aus ich die antrete. Ambulant wird es ein bisschen schwieriger, wobei in Sachsen ja das Netz zumindest an Beratungsstellen auch relativ dicht ist.
Mhm. Genau. Wie ist es denn um die Suchtmethoden oder die Angebote der jeweiligen Wettanbieter bestellt? Haben Sie das mal getestet oder wissen Sie, wie das ist? Wird mir da tatsächlich auch geholfen vom jeweiligen Sportwettenanbieter oder ist das eher ja Mittel zum Zweck?
Naja, Sie sind ja, obwohl das ein bisschen so eine rechtliche Grauzone auch ist, was Sportwetten, also Online-Sportwetten und Angebote betrifft, normalerweise verpflichtet, wenn es ein legales Angebot ist, auch dort Informationen zu geben. und dann zumindest weiterzuleiten an das Hilfesystem. Ne? Also ich meine, jede Information zur, sagen wir mal, Suchtproblematik ist sinnvoll und eine Weitervermittlung in das Suchthilfesystem, wenn jemand ein Problem bekommt, ist auch sinnvoll. Aber man muss natürlich wissen, dass ein Wettanbieter natürlich vorne dran stehen hat, ich will Kunden und ich will Umsatz. Ne, da steht nicht auf der ersten Seite, wir machen sie süchtig. Ne, das, ich meine, das wäre eine Illusion, da jetzt zu behaupten, dass die suchtpräventiv an erster Stelle stehen, ne, oder in vorderster Reihe.
Das würde die Brauerei sicherlich auch nicht als erstes auf ihrem Werbeclaim schreiben.
Das ist schon mal ein Vorteil, wenn irgendwie unten in der Ecke steht hier. Ne, und bei denen, sagen wir, die eine staatliche Lizenz haben oder die offiziell auf dem deutschen Markt arbeiten, die haben eine Verpflichtung dazu. Ja, und der sollen sie auch nachkommen. Aber vorne dran steht natürlich die Werbung, mach mit. Ne? Sonst wäre dieses Angebot absurd.
So sieht's aus. Und ich sag mal, beim Tabakkonsum, beim Alkoholkonsum hat sich ja da auch schon ein bisschen was geändert. Auch mit den Werbemöglichkeiten. Bei den Sportwetten ist es schon noch relativ freier Markt. Und da wird eigentlich wenig oder kaum darauf hingewiesen, dass da wirklich eine gewisse Suchtgefahr besteht.
Absolut. Und dann werden noch Stars aus dem Sportbereich als Werbeträger benutzt, was ja auch suggeriert, ne, Leute, das ist ungefährlich und macht mit. Also das kann man nur kritisch betrachten, jetzt aus suchtberaterischer Sicht. Aber es ist halt ein Marktsegment. Das Marktsegment wirbt mit allen Mitteln um sich.
Glauben Sie, dass sich dieser Trend noch verstärken wird und Sportwetten immer weiter in die Mitte der Gesellschaft rücken?
Ja, und das ist schwer einzuschätzen, weil ich denke, das wird immer eine bestimmte Personengruppe sein, die dafür ansprechbar ist. Und das sind in der Regel junge Männer, die sportbegeistert sind. Ich denke, dass es Teile der Gesellschaft gibt, die sind so oder so da eher geschützt. Und es gibt einen bestimmten Bereich, inwieweit der jetzt wesentlich größer oder kleiner wird, das kann ich aus heutiger Sicht nicht einschätzen. Aber es ist schon klar, dass überhaupt der ganze Bereich des Profisports, die sind natürlich interessiert, in der Mitte der Gesellschaft zu stehen, ne? Damit viel Geld zu verdienen. Und genauso geht es den Anbietern von Sportwetten. Je nachdem, wie die Rahmenbedingungen in den Gesellschaften gestaltet werden, sind sie beschränkend, wird es so ein Stück zurückgehen, wie beim Rauchen, merken wir, dass es da doch stark zurückgeht, auch der Konsum. Sind sie sehr liberal und sehr locker, wird es eher nach oben gehen.
Einblick und Ausführungen zum Thema Sportwettensucht mit Jakob Reichstein. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, ich danke auch.
Das war das Rasengeflüster. Danke fürs Hören. Und denkt dran, abonniert uns bei Spotify, Apple Podcast, Audio Now und überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Mehr Infos, mehr Hintergründe im Netz auf rasengeflüster.de.